Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Selfmade-Millionär mit Bodenhaftung. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann schloss er ein Studium zum Finanzwirt ab und gründete mehrere Firmen. Im Alter von 33 Jahren verkaufte er alles und wurde Privatier. Warum er trotzdem nach 3,5 Jahren zurückkehrte, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Philipp J. Müller.
Ja, hallo lieber Tom, danke dir für deine Einladung und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, die erste und wichtigste Frage lautet natürlich auf einer Skala von 1 bis 10. Wie absurd findest du meinen Podcast-Namen?
Ich würde sagen 9, weil ich glaube, dass 100 Tage zum Millionär außer mit Erben oder einer Bank überfallen nicht möglich ist.
Das heißt auch nicht, außer vielleicht man spielt noch Lotto oder man heiratet reich. Das hatte ich mir so als Notlösung noch überlegt vielleicht. Vielleicht würde das aber nicht mittlerweile auch zu allzu wahrscheinlich.
Ja, okay, also beim Lotto denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit echt klein ist. Mhm. Und beim Heiraten gibt es natürlich Möglichkeiten, wobei ich nicht weiß, ob du verheiratet bist.
Nein, ich habe mir diese Chance habe ich mir immer noch auf dem Zettel so ganz unten, so wenn nichts mehr geht, reich heiraten. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn dann der Bauch anfängt zu hängen, hast du auch nicht mehr so viele Chancen auf dem Heiratsmarkt. Sag mal, was ich sehr spannend finde, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, als du ein Buch veröffentlicht hast, das heißt Geld richtig. Darin schilderst du so ein bisschen so deinen Werdegang. Und du hast ja schon, obwohl wir eigentlich eine Generation sind, hast du relativ früh angefangen, dich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Du hast schon, glaube ich, im Alter von 14 Jahren an der Börse angelegt, also in Aktien, oder wie ging das los bei dir?
Ja, also 14 stimmt nicht ganz, ich war 16.
Okay.
Und das ergab sich tatsächlich durch einen ganz lustigen Zufall. Mein Nachbar ging vom Briefkasten zum Haus und hielt eine Börsenzeitung unter dem Arm. Mhm. Und dann habe ich rübergerufen, Rolf, was ist denn das für eine Zeitung? Da ist irgendwie so ein Chart drauf. Ich hatte Mathe-Leistungskurs, war gerade im 11. Jahrgang. Mhm. Und da sagte mein Nachbar, das ist eine Börsenzeitung und wenn ich die ausgelesen habe, gebe ich dir die rüber.
Okay.
Und ein paar Tage später habe ich die Zeitung bekommen, habe die gelesen und habe gedacht, das ist es. Ich kann mich aus meinem Kinderzimmer an den weltweit größten Unternehmen beteiligen. Mhm. Und das ist rückblickend wirklich der Tag gewesen, wo ich beschlossen habe, ich will die Börse lernen.
Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich damals 16 war, ich habe mich für alles interessiert, aber nicht für die Börse. Wie war das in deinem Umfeld, außer jetzt mal mit Ausnahme von Rolf, so mit Gleichaltrigen? Haben die da dann auch Feuer gefangen oder warst du da so ein bisschen so der Einzelgänger dann?
Ja, also ich sag's mal so, ich war eigentlich ein normaler Jugendlicher. Aber tatsächlich dieses Börsenfieber, das hatte ich nur alleine. Mhm. Und ich kann heute auch rückblickend sagen, ich habe dann in meinem Leben in verschiedenen Positionen Menschen von der Börse überzeugt. Also ich habe als erstes damals meine Familie von der Börse überzeugt. Mhm. Dann habe ich meine Freunde versucht zu überzeugen. Und dann kam ja auch mein erstes Unternehmen in der Investmentwelt. Dann habe ich meine Kunden überzeugt, dass Börse sinnvoll ist. Und heute mache ich das in meiner Akademie und mit dem Buch, dass ich Menschen sage, wenn du langfristig finanziell gut aufgestellt sein möchtest, kommst du an der Börse gar nicht vorbei.
Hm. Jetzt war es ja bei dir so, es gibt ja so diesen einen Cut, den viele in ihrem Lebenslauf haben, dass du eigentlich mit 33 hattest du alles erreicht, was du wolltest, also auch finanziell, du warst unabhängig, du hast Firmen gegründet gehabt und hattest ja dann für dich entschieden, dass du Privatier wirst. Du bist ja dann, glaube ich, auch ziemlich nah Papa geworden. Wie kam es denn dann, dass du dann nach 3,5 Jahren, wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, das kann es noch nicht gewesen sein, nur zu Hause ist ja auch langweilig, da kennt man ja alles. Wie kam das bei dir?
Lass mich einen Satz vorwegschieben, weil das hört sich sonst vielleicht überheblich an. Also alles erreicht würde ich bis heute sogar aus meinem Leben nicht sagen. Mhm. Ich denke, ich habe eine Menge geschafft, aber alles erreicht hört sich immer so abgehoben an. Tatsächlich war es so, dass ich, nachdem ich die Firmen verkauft habe, dann 3,5 Jahre zu Hause war. Mhm. Wir hatten einen Sohn, der zweite war unterwegs. Wir haben unser Nest gebaut hier in Norddeutschland. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich lebe meinen Traum. Ich wollte immer genug Geld haben und Freiheit haben. Mhm. Und dann hat eines Morgens meine Frau beim Frühstück zu mir gesagt, und das hat sie fast so wörtlich gesagt, Schatz, du wirst alt und dick, such dir ein Hobby. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich kann, ist Geld. Ich kann den Menschen zeigen, wie ich selber mein Vermögen aufgebaut habe. Dann haben wir an diesem Vormittag innerhalb von 3 Stunden am Frühstückstisch einen Businessplan geschrieben für eine Investmentakademie, eine Geldakademie, wo wir Menschen Geld beibringen.
Was ich ja sehr, sehr spannend finde, ich habe ja in meinem Freundeskreis, eine meiner besten Freundinnen ist tatsächlich Bankkauffrau, und da habe ich das erzählt, dass ja dein Argument ist ja quasi, dass am Ende des Tages, wenn man sich bei einer Bank beraten lässt, geht es immer darum, dass die Bank natürlich gewinnt, weil sonst wäre so ein Bankkaufmann, eine Bankkauffrau oder alle, die da arbeiten, wären ja selber Millionäre. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass da dieser große Unterschied ist bei dir in der Akademie. Wie alt sind denn so, oder ab wann geht denn das bei dir los? Ab wie vielen Jahren kann man denn da?
Also der Durchschnittsteilnehmer, der ist so zwischen 30 und 40. Die Jüngsten sind 14. Nämlich irgendwann angefangen und haben gesagt, wenn Eltern zu uns kommen und die begeistert waren, haben die gefragt, kann ich meine Kinder schicken? Und dann haben wir irgendwann gesagt, so ungefähr 14, das ist ein Alter, ich spreche dann, oder mein Team spricht auch mit den Eltern vorher. Man braucht natürlich Jugendliche, die schon so eine gewisse Reife haben. Ich sag mal so, mit 14, da gibt's auch noch Jungs, Mädchen sind ja oft weiter, die sind noch nicht so weit. Aber so irgendwo mit 13, 14, 15, da gibt's die ersten Teilnehmer bei uns, die sagen, ich möchte Geld lernen, so wie ich in der Schule auch Mathe lerne.
Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir halt aufgefallen, dass damals, als ich jung war, für uns galten Menschen mit Geld oder Millionäre, die waren immer negativ konnotiert. Wir hatten das ja mit Dagobert Duck, das Beispiel. Wenn ich Derek freitags geguckt habe, da war nicht der arme Schlucker war der Mörder, sondern ganz oft in Grünwald war es dann eben der wohlhabende Mann. Also wenn du sagst, dass die 14 sind, eine deiner Pläne sieht ja vor, dass du dich dafür einsetzen möchtest, dass man das Thema Geld zum Beispiel auch in Schulen künftig als Unterrichtsfach anbietet. Was ich ja sehr gut finde, weil ich bis heute würde ich sagen, nicht, dass ich mit Geld nicht umgehen kann, aber dass ich mich da gar nicht so gerne mit beschäftige, wo ich gar nicht verstehe, woher diese Abneigung kommt oder wahrscheinlich, dass sie wirklich in meiner Kindheit begründet ist.
Ja, also das war der Schritt zum Buch. Ich habe lange überlegt, überhaupt in die große Öffentlichkeit zu gehen, also in die ganz große Gesellschaft sozusagen. Aber ich habe vor 2 Jahren gemerkt, bei einer Idee, die wir hatten in der Firma, die Produktion eines Bildungsfilms, also das heißt Filme für Schulen, da haben wir uns die Lehrpläne der Bundesländer angeguckt und haben festgestellt, also im Maximum, das ist glaube ich Bayern gewesen, haben die Kinder 20 Stunden Unterricht zum Thema Geld und Finanzen in der Schulbildung.
Okay.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir kommen aus der Schule, egal ob ich Realschule, Hauptschule, Gymnasium besuche, und ich kenne den längsten Fluss in Afrika und den höchsten Berg in den Alpen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, und das geht dann ja los nach der Schule. Du mietest eine Wohnung, du kaufst dir ein Auto, du unterschreibst eine Versicherung. Also all diese Dinge, die den Alltag eines Erwachsenen begleiten, darüber haben wir überhaupt nichts gelernt. Und in jedem Interview, mit dem ich jetzt darüber spreche, mit einem Gesprächspartner oder Partnerin, da sagt mir der Gegenüber, ja, wenn ich so zurückdenke an meine Schule, und das kannst du jetzt auch mal machen, Tom, ich glaube, ich habe überhaupt gar keinen Geldunterricht gehabt.
Nee, null. Also gut, damals nach dem Krieg, wir hatten ja auch nichts, aber nein, das war ja in den, also die Jahre, das ging ja bei mir, 1980 bin ich eingeschult worden. Ich kann mich bis zum Abitur nicht ein einziges Mal dran erinnern, dass das Thema gewesen wäre. Und man hat ja von den Eltern hat man sein Taschengeld gekriegt. Das war eigentlich der einzige Punkt. Oder wenn man mal zum Geburtstag Geld von der Oma oder von Onkel, Tante gekriegt hat. Das waren so die einzigen Punkte, wo ich überhaupt mal mit Geld in Berührung gekommen bin. Also es ist wirklich.
Ja, und jetzt überleg mal, jetzt bring das mal zusammen. Das eine, was du gesagt hast, ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wir lernen das in der Schule und in der Ausbildung nicht. Und dann der Schritt, den du vorher erwähnt hast, dass wir mit reichen Menschen, wohlhabenden Menschen immer so diese Halunken, diese Trickser, vielleicht sogar die Kriminellen und Illegalen verbinden. Und genau das ist sozusagen die Gefühlsmischung oder die Gemengelage in unserem Land, dass wir wenig als durchschnittlicher, und das meine ich total wertfrei, als durchschnittlicher Bürger Deutschlands haben wir ganz wenig Geld-Know-how und wir verknüpfen mit Geld noch böse Dinge. Und dann hast du eine Mischung, wo ich sage, deswegen ist unsere Gesellschaft insgesamt finanziell auch nicht besonders gut aufgestellt. Und jetzt lass mich noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Ich persönlich glaube nämlich nicht, dass wir ein Ressourcenproblem haben, also dass es nicht genug Geld gibt auf dieser Welt. Ich glaube lediglich, dass wir aufgrund der mangelnden Bildung, weil es Menschen gibt, die mehr wissen, so wie ich zum Beispiel, die können sich an den Töpfen anders bedienen. Wenn wir alle einheitlich, und das ist keine Lösung für morgen und für übermorgen, aber über die nächsten 10, 15 Jahre, wenn wir alle einheitlich an diesem Know-how partizipieren würden und jedes Kind in der Schule schon Geld lernt, dann könnte sich unser Geldsystem in den nächsten 10 bis 20 Jahren völlig revolutionieren.
Also was ich, wie gesagt, auch sehr spannend finde, dass wir sehr unterschiedlich ticken in ganz, ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel schreibst du ja in deinem Buch, dass du eigentlich täglich dein Konto checkst oder den Kontostand checkst. Ich kriege einmal im Monat mein Gehalt da drauf und dann checke ich vielleicht noch mal so kurz vor Ende des Monats, wenn ich mir noch eine größere Sache anschaffen möchte, gucke ich noch, ob noch genug Kohle drauf ist. Also ich verwende eigentlich den Monat nur drauf, dass ich sehe, dass ich so über die Runden komme, dass dann, also eigentlich ändert sich nichts in all den Jahren. Und komischerweise, ich habe mich mal so ein bisschen selber hinterfragt. Ich habe ja auch schon Jobs gehabt, wo ich höher angesiedelt war, wo ich Redaktionsleiter war und mehr verdient habe. Aber eigentlich war, weil mein Kontostand war der gleiche. Das heißt, ich habe so, Geld ist was Schönes, na klar, aber eigentlich habe ich immer versucht so, am Ende des Monats, wie viel habe ich da drauf? 5.000 plus oder so, wenn es mal hochkommt. Das heißt, mir fehlen ja nur noch 995.000 zur Million. Ne, deswegen mein Titel, dieses in 100 Tagen zum Millionär, da kommt wahrscheinlich auch noch mal hinzu, wo stehe ich denn an Tag 1? Jetzt haben wir ja Tag 10. Wenn ich an Tag 1 schon bei 500.000 gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in 100 Tagen das erreiche, mit 5.000 plus und vielleicht noch ein bisschen was Erspartem und irgendwelchen Bausparverträgen komme ich da natürlich nicht weit. Ich merke das schon. Das ist harte Arbeit, sich damit zu beschäftigen.
Also Tom, ich würde dir ganz gerne, und das gilt auch für die Hörerinnen und Hörer, ich würde dir gerne einen Tipp geben, den du sofort im Alltag umsetzen kannst. Und das läuft bei mir unter dem Stichwort ein regelmäßiges Rendezvous mit deinem Geld. Du hast gerade gesagt, ich mache das täglich und das stimmt. Jeden Tag, wenn ich in mein Unternehmen komme, also von Montag bis Freitag, ich bin immer so bis vormittags da, dann nehme ich mir die ersten 10 Minuten des Tages und ich fülle eine Excel-Tabelle aus mit all meinen Vermögensgegenständen. Also ich aktualisiere die Kontostände, die Depots und das trage ich in die Tabelle ein und kann unten sehen, wie viel habe ich heute. Und das ist vielleicht noch ein Schritt zu weit. Vielleicht ist auch zu doll, vielleicht bin ich auch ein bisschen geldverrückt. Aber ich glaube, was du tun kannst, ist, ein regelmäßiges Rendezvous zu machen. Das heißt, ganz bewusst, so wie du heute den Podcast-Termin mit mir im Kalender hast, zweimal die Woche eine halbe Stunde zu reservieren, wo du dich mit deinen Finanzen beschäftigst. Einfach das in den Alltag zu integrieren. Und egal, was du machst an den zweimal halbe Stunde als Beispiel, du musst dich mit deinem Geld beschäftigen. Und du wirst sehen, du fängst an, kreativ zu werden. Wo kann ich was sparen? Wo kann ich was dazu verdienen? Wo kann ich was anders machen? Wo kann ich, also es kommen viele, viele Themen auf den Tisch, wenn du dich erstmal damit beschäftigst.
Das heißt, du gehst nicht davon aus, dass ich grundsätzlich ein hoffnungsloser Fall bin?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das gilt für unsere Gesellschaft insgesamt. Wenn wir akzeptieren, dass es möglich ist, und wir brauchen ja nicht über Millionär reden, aber wenn wir glauben und wenn wir es für möglich halten, dass wir Geld in den Griff bekommen können, das würde mir für die meisten deutschen Menschen reichen, dass wir, oder auch für die Welt, dass jeder Mensch versorgt ist. Und das beginnt mit einem Rendezvous, regelmäßiges Kümmern um sein Geld. Und das beginnt damit, dass wir ein wenig Know-how aufbauen. Aber dieses Know-how steht uns zur Verfügung. Du kannst heute, das brauchst du nicht gleich ein Buch kaufen oder die Akademie besuchen. Ich freue mich, wenn Leute kommen, aber du könntest theoretisch bei YouTube anfangen, auf irgendwelchen Channels, auf irgendwelchen Blogs. Dieses Know-how steht heute kostenfrei in vielen Umfängen zur Verfügung. Die Leute fangen halt gar nicht an.
Im Prinzip kann man es so ein bisschen vergleichen, wahrscheinlich wie, also mein in 100 Tagen zum Millionär, wie in 14 Tagen zum Waschbettbauch. Ne? Also ja. Das ist ja auch so dasselbe Prinzip oder gesunde Ernährung. Eigentlich weiß man, dass wenn man Gewicht abnehmen möchte, muss man sich gesund ernähren, man muss regelmäßig Sport treiben. Was du sagst, das Wissen ist eigentlich vorhanden, aber man setzt es halt nicht konsequent genug um, wahrscheinlich.
Ja, und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich das auch häufig auf der Bühne bringe, das Thema Gesundheit, der Vergleich Geld und Gesundheit. Das ist nämlich genau in meinem Leben gerade Fakt. du siehst mich jetzt, die anderen hören mich nur. Ich bin auch ein bisschen übergewichtig. Und ich habe mir am 15. Dezember eine Apple Watch gekauft. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern es geht darum, dass du verstehst, was ich getan habe. Und ich habe dieser Uhr verboten zu kommunizieren. Also ich kriege da keine Anrufe, keine WhatsApp, keine Nachrichten, keine E-Mails, kein Kalender, kein nichts. Das Einzige, was die Uhr macht, ist meine Gesundheit überwachen. Und ich habe seit dem 15. Dezember jeden Tag 800 Bewegungskalorien zusätzlich verbrannt. Weil die Uhr mich jeden Tag erinnert, ich will mich um die Gesundheit kümmern. Und so könntest du jetzt für dich einen Kalendereintrag machen, zweimal die Woche, einmal am Tag, paar Minuten, halbe Stunde und dich mit deinem Geld beschäftigen, genau wie ich es jetzt mit der Gesundheit tue.
Super, das klingt sehr gut. Das heißt, um jetzt nochmal die letzten 90 Tage zu nutzen, also das ist ja so für das Langfristige, das heißt, du gehst davon aus, dass ich das Ziel reißen werde. Ich kann jetzt quasi nach der ersten Folge schon den ganzen Podcast wieder einstampfen und was sagen, sorry, ich hab's probiert.
Nein, ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg. Die Statistik spricht gegen dich, aber ich möchte dich vor allem motivieren, dass du bei dem Thema dran bleibst und dass du mit diesem auch etwas verrückten Titel wirklich viele Menschen erreichst und aufwächst, sich auf die Reise zu begeben. Weil wir Menschen orientieren uns immer an diesen Zielen. Ich will Millionär sein oder ich will dünn sein. Aber wie schön ist es, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann das Thema Geld in den Griff bekommen und ich laufe jetzt los, so wie ich mit der Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin am 15. Dezember losgelaufen. Keine Diät, kein Wahnsinn, sondern ich habe wieder Bewegung integriert und ein wenig meine Ernährung angepasst. Und dieses Gefühl, wenn du das mit deinem Podcast in die Welt bringst, nimm deine Finanzen in die Hand und lauf los, dann glaube ich, hast du für dich und auch für deine Hörerinnen und Hörer wahnsinnig viel erreicht.
Ja, super. Ich danke dir auf alle Fälle für das Gespräch. Ich habe jetzt ja, muss gucken, wie das in meinen Kalender passt. Vielleicht streiche ich die eine oder andere Netflix-Serie von meinem Plan. Und wünsche dir natürlich bei deinem Ziel, ich weiß ja nicht, was dein Wunschgewicht da ist, dass du das auf alle Fälle erreichst. Und ja, dann hören wir uns spätestens in 90 Tagen nochmal wieder. Dann wünsche ich dir, bleib gesund. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und wir hören uns.
Tom, ich danke dir auch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und vielleicht komme ich dann ja zum Ende der Serie nochmal in den Podcast für ein Interview. Ich würde gerne für dich zur Verfügung stehen. Und ich wünsche dir und